Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, 26. Juli 2024. Ja, man merkt, wie die Zeit rast und der erste Monat des zweiten Halbjahres ist auch schon wieder fast rum. Das heißt, wir befinden uns mitten im Sommer, im Hochsommer. Aber ja, so langsam, aber sicher. Nein, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Andreas, guten Morgen. Du siehst sehr sommerlich aus heute.
Ja, guten Morgen. Das ist das luftige Outfit heute. Ja, wir haben wirklich guten Sommer und wir hatten ja beim letzten Podcast gerade den Regen angekündigt und dann war es doch noch ein sonniger Tag geworden. Wir brauchten natürlich den Regen und den hatten wir jetzt letzte Nacht. Und darüber sind wir natürlich sehr froh. Heute ist es noch ein bisschen bewölkt, heute Nachmittag auch noch ein bisschen Regen, wir hoffen, denn ab morgen wird es wieder so zwischen 25 und 28 Grad sein und die nächsten Tage auch und nur noch Sonne satt. Also eigentlich Bilderbuchwetter. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns jetzt mit euch auf den heutigen Podcast.
Du freust dich auf den Podcast. Das ist die richtige Arbeitseinstellung, Andreas. Das freut mich nun wieder.
Ja, das ist halt so. Ich bin Unternehmer. Das kommt ja von Unternehmen und nicht von Unterlassen.
Genau. So, ihr Lieben, wir haben eine Ankündigung zu machen. Wir erlauben uns doch, ein paar Tage Sommerferien einzulegen. Ehrlich gesagt brauchen wir es dringend. Und vielleicht braucht ihr ja auch eine ganz kleine Auszeit. Da gibt es dann keinen Podcast. Es gibt dann auch übrigens kein Abendgebet. Aber wir stellen alte, ältere Produktionen, zum Beispiel über Hildegard von Bingen ein, die nie alt sind, weil sie immer aktuell sind. Also das werden wir natürlich weitermachen, aber Andreas und ich werden uns nicht melden ab Freitag, den 2. August, das ist also nächste Woche, bis einschließlich 9. August. Das heißt, wir sind wieder an Bord. Montag, den 12. August. Freust du dich schon?
Ja, ich freue mich schon auch auf diese Auszeit, die wir mal haben. Und das muss man einfach sagen, das muss drin sein. Wir haben darüber diskutiert. Ich überlege gerade, ob ich ein paar alte Podcasts mal raussuche von vor längerer Zeit, die man dann stattdessen sogar mit einstellen kann. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nicht so Montag, Mittwoch, Freitag, einfach so mal zwischendurch. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil man kann dann auch so ein bisschen mal Revue passieren lassen, wie sich die Dinge entwickelt haben und vor allem auch, wie sich die Prognosen für die Zukunft ableiten. Denn es war ja schon vieles vor wenigen Jahren erkennbar und viele haben das auch erkannt, die Masse leider nicht. Und insofern könnte das ganz interessant sein. Manches ist noch brandaktuell.
Andreas wird also Futter für die Sommerpause liefern, mache ich ja auch mit Hildegard von Bingen. Und ihr werdet uns mit Sicherheit das nachsehen und vielleicht freut sich der eine oder andere ja sogar, dass wir ein bisschen Ruhe bekommen. So, ihr Lieben, Ruhe gibt es natürlich in der Welt nicht. Was möchtest du noch?
Wenn das ganz Wichtige sein sollte, natürlich werden wir uns natürlich melden. Also mit einem kurzen Sonderpodcast oder mit einer Ansage. Das machen wir natürlich schon. Wir beobachten das Geschehen.
Ja, ich hoffe, dass nichts Außergewöhnliches passiert. Man weiß es allerdings nie und wenn es brennt, machen wir es. Ist eh klar. Okay, ihr Lieben, also es geht weiter oder es geht richtig los hier überhaupt erst mit dem Ansehen Deutschlands und Europas in der Welt. Das leidet und leidet. Wir haben eine Meldung vorliegen hier von Tichys Einblick. Die haben mal zusammengezählt, was da so gerade im Ausland über Deutschland kommuniziert wird. Und es geht auch gleich weiter mit Frankreich dann, was da sich abspielt jetzt gerade zur EM. Das könnte eben eventuell auch Sondersendungen erfordern, wenn das so weitergeht. Wir fangen mal an mit Deutschland. Also, das Außenministerium, schreibt Tichy, warnt seine Bürger vor Besuchen in einem gefährlichen Staat. Aber es ist nicht Annalena Baerbock mit ihrem Außenministerium, die vielleicht vor Reisen in den Jemen warnt, sondern Japans Regierung. Die warnen ihre Bürger vor Kriminalität. Und zwar hier jetzt gezielt geht es um Nordrhein-Westfalen. Und der japanische Außenminister hatte diese Sicherheitswarnung für alle Japaner veröffentlicht. die eventuell vorhaben, nach Deutschland zu kommen, mit den Worten: Seit Ende Juni kam es in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens, darunter auch Düsseldorf, zu mehreren Bombenanschlägen und Sprengstoffanschlägen, die vermutlich auf einen Krieg zwischen Drogengruppen zurückzuführen sind. Und diese Sprengstoffanschläge hatte es natürlich tatsächlich gegeben. Man spricht hier von der sogenannten Mokro-Mafia. Und das Ganze wurde auch im Internet bekannt. Da ist das alles veröffentlicht worden vor wenigen Tagen. Der WDR hatte darüber gar nicht berichtet, zunächst mal. Und als sie dann aus der Hecke kamen, so klammheimlich, haben sie auch gleich kritische Kommentare gar nicht zugelassen. Die wurden ausgeblendet. Und Andreas, man scheint also im öffentlich-rechtlichen System, auch in vielen Medien, überhaupt keine Lust zu haben, über das ruinierte Ansehen, ja jetzt in diesem Fall Nordrhein-Westfalens, Worte zu verlieren.
Naja, der WDR ist dafür bekannt, auch für seine deutschen Feindlichkeit natürlich. Das heißt also für das eigene Land, für die Sicherheit. Dafür hat es keine Worte übrig. Im Gegenteil, es wird sofort die Rassismuskeule, sofort die Nazikeule, all diese üblichen Dinge gezogen, um auf jeden Fall diesen Status der Brutalität und der Gewalttätigkeit, die ja nun tatsächlich von außen dazugekommen ist. Das sind übrigens nicht die Gewalttäter selbst, die ich anklage, sondern diejenigen, die das letztendlich installiert haben. Und die finden wir in den politischen Ebenen. Zumindest wurde es von dort aus verkündet, was entschieden wurde. Das ist das eigentlich Dramatische an der Geschichte. Und wir sehen, dass Deutschland tatsächlich so richtig ganz klar den Bach runtergeht. Ich habe zu Nordrhein-Westfalen eine recht gute Beziehung. Ich habe viele Verwandte, die kommen aus der klassischen Arbeiterschicht aus dem Raum Gelsenkirchen, da mitten aus dem Ruhrpott, da hinten bei Schalkeweg. Und das ist schon interessant. Und ich kenne das noch aus den alten Zeiten. Und wenn ich das heute höre und sehe, was dort stattfindet, dann läuft es einen eiskalt den Rücken runter. Aber Kritik ist nach wie vor nicht erlaubt. Und ich frage mich, wie schmerzfähig ist eigentlich die Bevölkerung, die dort lebt, auf Dauer?
Also Japan übt durchaus Kritik, ganz öffentlich, und gibt eben diese Reisewarnung raus. Und da heißt es wörtlich für Japans Bürger, falls sie dahin reisen wollen: Statistiken zeigen, dass die Zahl der Straftaten mehr als 10-mal so hoch ist wie in Japan. Kriminelle Gruppen könnten spielend leicht die Grenzen überschreiten. Bitte treffen Sie daher die größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Und es sind natürlich sehr klare Worte, Andreas.
Nein, natürlich klar, weil die erkennen natürlich, dass das deutsche Volk jetzt in einer Unterdrückung sich befindet, der grünen Sekte. Also die Grünen sind ja keine Partei. Das ist ja eine Sekte, eine Sektierung, die tatsächlich ihre Ideologien sektenhaft durchsetzen wollen. Ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Struktur, aber mit einem klaren ideologischen Fokus. Und diese sektenhafte Führung in einer politischen, staatlichen Organisation führt zu diesen Verwerfungen. Und da muss Japan natürlich reagieren. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, gerade WDR, ich glaube 84% der Mitarbeiter rot-grün wählen, also quasi sektenaffin sind, dann wissen wir, dass diese Hofberichterstatter natürlich in Verbindung mit der Führungssekte genau solche Strukturen aufgebaut hat.
Führungssekte hatten wir auch noch nicht. Ja, also, dass Ausländer vor NRW, vor Düsseldorf und so weiter gewarnt werden, das ist relativ neu. Für Frankfurt am Main, schreibt Tichys Einblick, gibt es das schon viel länger. Da hatten wir hier auch drüber berichtet. Denn gerade Frankfurt hat ja den aktuellen Ruf als europäische Drogenhauptstadt und Kriminalitäts-Hotspot kontinuierlich und fleißig erarbeitet. Und wir hatten damals auch hier zitiert aus der führenden Boulevardzeitung Sun in Großbritannien. Die haben gewarnt oder hatten gewarnt, die Fußballfans, bevor es losging in Deutschland mit der EM, während der Europameisterschaft das Frankfurter Bahnhofsviertel zu betreten. Da hieß es wörtlich: Schießereien auf offener Straße und aggressive Drogenabhängige. Dabei handele es sich um eine Zombie-Stadt und den gefährlichsten Slum Deutschlands. Und hier wird weiter aufgezählt. Ganz ähnlich hat das auch der Vorstand der Miami Dolphins gesehen. Das ist ein Top-Verein im US-Nationalsport American Football. Als die Mannschaft vor ein paar Monaten im Rahmen einer internationalen Marketingkampagne ein reguläres Meisterschaftsspiel der National Football League gegen die Kansas City Chiefs austrug, gab es eine offizielle Sicherheitswarnung des Vereins an die Spieler. Falls ihr Frankfurt erkunden wollt, sucht die Kraft in der Überzahl. Bitte nur in Gruppen das Hotel verlassen. Selbst die harten Jungs aus Amerikas Drogenzentrum Miami in Florida haben also Angst vor den Zuständen in Frankfurt am Main.
Ja, das sind wirklich ganz klare Fakten, die wir hier beschreiben. Und die sind mittlerweile offen nochmal in den Medien zu finden, es wird offen debattiert. Diese Aussagen sind die Bankrotterklärung. Wenn ich mir vorstelle, dass wir solche Aussagen hätten, beispielsweise in meiner Jugend, 60er, 70er Jahre beispielsweise, das wäre eine Katastrophe. Dagegen wäre die Watergate-Affäre eine Lachnummer. Aber wir haben heute mittlerweile eine solche Verabstumpfung der Menschen, sodass wir mit diesen Dingen überhaupt nicht mehr klarkommen und das einfach nur noch so blind schlucken. Unglaublich.
Ja, wie ernst die Sache ist, zeigt vielleicht ein kurzer Satz von dem Präsidenten des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister. Der Mann heißt Peter Harzheim. Und der sagt, er könne Familien nicht mehr guten Gewissens empfehlen, am Wochenende ins Freibad zu gehen. Das sagt er natürlich mit Blick auf die explodierende Gewalt in deutschen Freibädern, wo keiner mehr Schwimmmeister und Bademeister sein will. Und dann sagte er weiter, ich habe selbst drei kleine Enkelkinder. Wenn ich mit denen da hereingehen würde, würde ich schlicht unverantwortlich handeln. Tja, früher war Deutschland mal ein sicheres Land.
Ja, also man muss das mit den Freibädern mal gerade aktuell abgleichen, was wir gehört haben. Ich habe gerade von Peter Hane da was gefunden, der das auch kommentiert hat. Ich weiß nicht, wo in Deutschland das war. Da war auf einem Sprungturm in einem Freibad ganz oben seit Jahrzehnten eine Deutschlandfahne. Und diese Deutschlandfahne musste jetzt heruntergenommen werden, wohlgemerkt in Deutschland, weil es die ausländischen Badegäste provozieren könnte zur Gewalt. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich stelle mir in Kanada vor, wenn beispielsweise Ausländer wären dort und die würden dafür sorgen, dass die kanadische Flagge runtergezogen wird. Ich glaube, die würden diese Leute mit freiem Oberkörper rückwärts durch die Dornenhecke ziehen. Aber auf der Stelle. Es ist eine unfassbare Aufgabe, eine reine Kapitulation. Eine Fahne herunterzunehmen bedeutet Kapitulation. Und wenn wir dann noch beispielsweise die Fahnen wie die Regenbogenfarbe dagegen sehen und so weiter, die wir ja nun auch haben, eine ideologische Fahne, dann wird es eigentlich ganz deutlich, das Land hat sich aufgegeben.
Ja, man kann es natürlich nicht alleine nur am Thema Fahne oder Flagge festmachen, aber es ist, Andreas nickt nochmal weise mit dem Kopf und sagt, man darf das nicht unterschätzen, hast du ja auch klar gemacht. Auf jeden Fall liegt es im Argen und eben nicht nur in Deutschland, sondern ihr wisst, Olympia beginnt oder hat begonnen jetzt in Paris, in Frankreich. Und da ist im wahrsten Sinne die Hölle los und die australischen Athleten und auch Touristen bekommen in Paris, wie es hier in einem Newsartikel heißt, die volle Breitseite ab. Was ist da passiert? Da wird jetzt auch gewarnt, weil innerhalb einer Woche ist Folgendes passiert. Letztes Wochenende soll es zu einer Gruppenvergewaltigung an einer 25-jährigen australischen Touristin gekommen sein, durch fünf Männer afrikanischen Phänotyps. Das soll stattgefunden haben, unweit des Moulin Rouge und Montmartre. Wir haben euch da auch ein Video heute dazu eingestellt. Dann wurden am Anfang der Woche zwei Mitarbeiter des australischen Fernsehsenders Nine Olympic am Stadtrand von Paris von einer Bande angegriffen. Das meldet der englische Guardian, als sie in ihr Quartier zurückkehrten. Es war klar, dass es sich um einen Raubüberfall handelte, weil sie die Rucksäcke gestohlen haben. Es wurde keine Waffe eingesetzt, aber der Angriff war ziemlich schwerwiegend. Wolltest du was sagen dazu? Nein, das nächste Thema wurde gepostet bei X. Da haben vor 3 Tagen Unbekannte den Van des australischen Radrennteams aufgebrochen und das Equipment, darunter die Massageliege des Physiotherapeuten, geklaut. Die Fensterscheiben des Autos wurden dabei eingeschlagen. Und gestern hat sich die Leiterin der australischen Olympiadelegation, Anna Meares, zu Wort gemeldet und gesagt, dass sämtliche Athleten aus Australien bitte nicht in Teamuniformen durch die Stadt laufen sollten und auch das Olympiaquartier nur noch in Gruppen verlassen sollen.
Ich denke hier immer an Udo Ulfkotte, der das damals exakt vorausgesagt hat. So exakt. Udo Ulfkotte, ein Ausnahmejournalist erster Güte. Er weilt nicht mehr unter uns, leider. Ein großartiger Mann. Er hat genau diese Dinge sauber durchprognostiziert. Wenn wir uns vorstellen, und ich sehe die Bilder wieder in München mit der Willkommenskultur, wo man vollbärtigen Männern Teddybären in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, wir sind so glücklich, und ich sah da so viele Tränen in den Augen von ideologisierten oder indoktrinierten Menschen, die auch stark mit der grünen Sekte eben halt in Verbindung sind beispielsweise, dass da genau jede auch Gefahrensinnigkeit, also man hat ja einen Sinn für Gefahren, einfach abgeschaltet wurde, ist eine unglaubliche Entwicklung, historisch wieder mal.
Und wie es steht mit dem Willen der Bundesregierung, die Massenzuwanderung zu begrenzen und vor allem, wie es damit steht, die Menschen auf Herz und Nieren zu prüfen, die rein wollen, das sehen wir an einem Bildartikel, der heute erschienen ist. Und die Überschrift lautet, die Regierung tut nichts, Gewalt durch Nordafrikaner in Deutschland explodiert. Ja, und da hatte ja eben auch Udo Ulfkotte zum Beispiel das Buch geschrieben, Vorsicht, Bürgerkrieg. Wir werden das heute nochmal einstellen. Ich glaube, es ist auch schon günstiger bzw. wird verramscht. Deswegen, da hat er haarscharf genau auch das, was wir jetzt gleich besprechen werden, vorausgesagt und eben auch das geknüpft an die Herkunftsländer, die mit einer gewissen Mentalität verbunden sind und die eben kulturell nicht so wirklich passen zu dem, was in Deutschland passiert. Also, Olaf Scholz hatte ja vor seinem Sommerurlaub noch gesagt, mehr Abschiebungen nach Afghanistan sollten schon bald vollzogen werden. Aber es gibt ein Dauerproblem, das die Ampel vor sich herschiebt, heißt es bei Bild. Ein Problem, das immer größer wird. Es geht um die Gewalt von Nordafrikanern in Deutschland. Die Zahl der Straftaten, begangen durch Tunesier und Marokkaner, steigt seit Jahren dramatisch. Ich möchte kurz einwerfen, dass die Zahl natürlich nicht nur bei den Tunesiern und Marokkanern steigt. Und ich möchte auch hier an der Stelle sagen, dass es auch ganz tolle Marokkaner und Tunesier gibt. Wir kennen einige davon, wir sind befreundet und es tut einem immer weh, wenn man das so pauschal hier sagen muss. Aber es scheint schon auch etwas daran zu sein, Andreas, dass man die Kriminellen aus diesen Ländern und die unterste Schicht eben ziemlich gezielt sogar nach Deutschland rübergeschleust haben könnte. Ich bin mal ganz vorsichtig. Und eben nicht die Leute, die dem Land einen Nutzen bringen würden.
Also das ist ja mittlerweile wirklich außer Frage zu stellen. Und das ist meine ganz klare Ansicht und Meinung. Die Migrationswaffe ist aus meiner Sicht eindeutig bewiesen worden, weil man das Gesetz gebeugt hat. Man hat in der Bundesregierung unter Frau Merkel und jetzt unter Herrn Scholz schlicht und ergreifend willkürlich die Gesetze gebrochen, als gäbe es sie nicht. Es gibt klare Aussagen. Denken wir daran, dass Syrien jetzt gerade von einem Gericht, ich glaube von einem europäischen Gericht, als sicheres Herkunftsland beschrieben wurde. Damit sind alle Aufenthaltstitel von syrischen Asylanten hinfällig und sie müssen jetzt zurück nach Syrien. So ist die Rechtslage. Nun sagt man aber einfach, nein, das können wir nicht machen. Jetzt sagen viele natürlich auch völlig zu Recht, aber was soll man mit den Menschen machen? Die sind jetzt hierher gekommen, die haben diese Riesenüberwindungen gehabt, um hierher zu kommen, nach Deutschland zum Beispiel, und jetzt sollen sie wieder zurück. Und auch das stimmt, weil sie nämlich tatsächlich im Rahmen dieser Migrationswaffenagenda gelockt wurden. Das sind ja die Zusammenhänge, die wir sehen. Denn die Flucht ist ja, wenn man Syrien verlassen hat, abgeschlossen. Sie sind aber nach Deutschland. Eigentlich müssten sie zurück. Aber es wird nicht einmal hinterfragt. Man darf es auch nicht fordern, obwohl es Recht und Gesetz ist, einfach weil man das dann mit der Keule Rassismus abtut. Was ist das für ein Rechtsverständnis?
Also, es geht bei dieser Meldung, es geht um die Zahlen des Bundeskriminalamtes über Straftaten von eben Marokkanern und Tunesiern. Und zwar nennt Bild diese Zahlen erschütternd. Bei Sexualverbrechen stieg die Zahl vom Vor-Corona-Jahr 2019 zum Jahr 2023 um 165% bei Tunesiern, um 65% bei Marokkanern. Dann bei Gewaltdelikten, Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, erpresserischer Menschenraub, sprechen wir von einem Plus von 110% bei Tunesiern und 67% bei Marokkanern. Bild meldet weiter, auch Übergriffe auf Polizisten, sogenannte Vollstreckungsbeamte, steigen stark an und geklaut wird ebenfalls deutlich mehr als noch vor 4 Jahren. Aus 2.900 Fällen bei Marokkanern wurden 5.501 Taten. Wir sprechen hier nur übrigens von den offiziellen Zahlen. Bei den Tunesiern stieg die Zahl sogar um 176% auf 3.881 Fälle. Bild fragt, warum explodiert die Kriminalität? Oder besser, warum werden die vielen Straftäter nicht abgeschoben? Die Antwort ist simpel. Die Ampelregierung ist schuld, vor allem die Grünen. Die können sich nicht dazu durchringen, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Dann sind Abschiebungen kaum möglich. Gleichzeitig sind die Länder aber so sicher, dass jährlich Hunderttausende Deutsche dort ihre Urlaube verbringen. Andreas, du hast es ja gerade gesagt mit Syrien. Ich meine, es ist längst ein sicheres Herkunftsland wieder, aber die Abschiebungen finden ja gar nicht statt.
Also was wir hier haben, ist eben halt das, was ich sagte gerade, die reine Willkür. Wenn es heißt, vor allem die Grünen können sich nicht durchringen, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Seit wann hat die grüne Sekte die Aufgabe, ein Herkunftsland als sicher einzustufen? Dafür gibt es juristische Organisationen, die das ganz klar belegen können. Und das sind sichere Herkunftsländer. Wenn wir allerdings wissen, dass 2015 war es, glaube ich, Frau Merkel damals in Marrakesch den Migrationspakt verhandelt hat, wo sie zum Beispiel mit afrikanischen Diktatoren eine ungehinderte Zuwanderung nach Deutschland verhandelt hat. Und es längst auch schon nicht mehr nur einfache Gerüchte sind, dass daraufhin zum Beispiel afrikanische bestimmte Länder ihre Gefängnisse mit Straftätern geöffnet haben und haben die Leute nach Deutschland ziehen lassen. Und das würde sich ja auch decken mit den Entwicklungen der Gewalt in Deutschland. Denn die Marokkaner sind doch keine bösen oder brutalen Menschen. Das wäre ja völlig absurd. Im Gegenteil, wenn wir darüber reden, dann machen wir das natürlich auch im Interesse der Marokkaner und auch der Syrer und auch der Tunesier, die natürlich tatsächlich absolut in Frieden leben wollen und absolut feine Menschen sind, aber sie müssen geschützt werden, in diese Pauschalverurteilung zu kommen von kriminellen Gruppen, die offenbar geschleust werden. Und wenn wir dann sehen, wie sie über das Mittelmeer, wer da alles hintersteht, welche Gelder das kostet, das heißt, da müssen ja Riesenorganisationen durchfinanziert werden, von der ersten Planung, der Verschwörungstheorie bis hin zur Verschwörungspraxis, wo man das Ganze umsetzt. Und dann kann man es mittlerweile schon rückwirkend auch belegen.
Ja, also ihr seht, das Thema wird immer virulenter. Inzwischen berichten manche Mainstream-Medien auch wirklich über das, was gerade abgeht, oder zumindest wird es besprochen. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein, denn Andreas, du erinnerst dich, bevor wir die Segel in Deutschland gestrichen haben, das war 2017, hatten wir einige Informationen, die wir auf Rundreisen im Publikum gesammelt haben, bei Vorträgen, wo wir Menschen getroffen haben, die Fälle, die jetzt heute berichtet werden, nämlich Gruppenvergewaltigungen, uns persönlich berichtet haben. Und jeweils haben sie das Gleiche berichtet. Wir haben drei voneinander unabhängige Fälle innerhalb weniger Monate erfahren, die übrigens mit dafür gesorgt haben, dass wir gesagt haben, nee, wir gucken uns das jetzt mal aus der Ferne weiter an. Und zwar war jedes Mal, ging es um eine Gruppenvergewaltigung mit aller schwersten traumatischen Folgen für das Opfer. Und einmal ging es um einen jungen Polizisten, der eingesetzt war mit seinem Kollegen, um in einem Aufnahmelager für Ordnung zu sorgen. Und der nur gesagt hatte, hebt mal den Müll auf, und fast zu Tode gekommen wurde, weil er niedergestochen wurde. Und in allen drei Fällen haben uns die Betroffenen, meistens waren es die Eltern, berichtet, dass jemand zu ihnen nach Hause gekommen ist, Papiere auf den Tisch gelegt hat, die unterschrieben werden mussten, nämlich eine Schweigeerklärung im Interesse der nationalen Sicherheit. Das heißt, sie durften nicht drüber reden. Und wenn wir jetzt einfach mal versuchen, das hochzurechnen, was damals von Beginn an gelaufen sein könnte und jetzt diese Fälle bekannt werden, Andreas, dann kann man sich vorstellen, wie über Jahre das Ganze noch unterm Deckel gehalten wurde mit aller Kraft. Aber dieser Deckel ist jetzt weggeflogen.
Ja, ich weiß noch, wie geschockt wir waren. Und ich bin überrascht darüber, dass du es heute sagst, was wir damals erlebt haben. Denn damals haben wir es natürlich nicht gesagt. Wir haben es auch noch nie in einem Podcast gesagt, was wir dort wirklich erfahren haben mit diesen Unterschriften im Interesse der nationalen Sicherheit. Das bedeutet, man hat die Eltern der Opfer bedroht, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen und die Zusammenhänge erklären, was passiert ist, dass sie mit schweren, ich sag mal vorsichtig, Repressalien zu leiden haben. Und wir waren zu der Zeit natürlich ja auch schon in Kanada und haben aber immer noch einen Wohnsitz gehabt in Deutschland. Das war uns eben wichtig, dass wir auch dann von zu Hause aus immer wieder dann regeln konnten. Und dann haben wir auch gesagt, so, wir streichen jetzt die Segel komplett. Und sind ja auch heute gar keine Deutschen mehr und können ja hier als Ausländer mit euch sprechen. So absurd das klingen mag, aber wir sind natürlich sehr verbunden mit der Heimat und werden das auch, solange es geht, weitermachen auf unserer Ebene hier.
Genau, wir geben unser Bestes, aber die Umstände, die sind schon sehr erschreckend. Und es ist natürlich gut, dass es jetzt endlich ans Licht kommt. Aber man fragt sich wirklich, warum hat das so lange gedauert? Wir wechseln das Thema, obwohl es dazu wirklich noch sehr viel mehr Informationen geben würde. Wir sprechen ja immer wieder hier darüber und wollen uns jetzt mal dem Zustand, dem wirtschaftlichen Zustand widmen Deutschlands, dem Industriestandort Deutschland von einst. Und wir haben hier eine Meldung von Apollo News und die verheißt nichts Gutes, denn da steht in der Überschrift: Wegen der erneuerbaren Energien bereitet die Bundesnetzagentur Unternehmen auf den Blackout vor? Fragezeichen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass größte Unsicherheit herrscht. Ich meine, der Industriestandort Deutschland ist ja schon kein Industriestandort Deutschland mehr, weil Industrie und Wirtschaft abwandert, und zwar mit wehenden Fahnen, weil alles viel zu teuer ist und es immer unmöglicher wird, dort zu produzieren und anzubieten. Es heißt also, die Bundesnetzagentur plant neue Industrienetzentgelte, um Unternehmen dazu zu drängen, ihren Verbrauch täglichen Schwankungen anzupassen. Also man hat offenbar Blackout-Angst. Und das ist ja schon lange im Raum, dass es dazu kommen könnte. Die Rede ist hier von besonderen Anforderungen durch den hohen Anteil erneuerbarer Stromerzeugung. Im Klartext, die Bundesnetzagentur, Klaus Müller, wir erinnern uns, der hat ja schon gesagt, wenn Blackout ist, ist er Kanzler, dann ist er der wichtigste Mann im Land. Und das könnte er jetzt offenbar werden. Die haben also bei der Bundesnetzagentur ein Festlegungsverfahren zur Überarbeitung der Netzentgelte für die Industrie schon eingeleitet und haben vorgestern am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier vorgestellt. Und Ziel dieser Reform ist es, stromintensive Unternehmen zu motivieren, den Energieverbrauch an die Schwankungen der Börsenstrompreise anzupassen. Und durch eine veränderte Preisgestaltung sollen die Betriebe damit angehalten werden, ihre Energieabnahme in Zeiten niedrigerer Preise zu erhöhen und bei hohen Preisen zu reduzieren. Wörtlich heißt es von Seiten der Bundesnetzagentur, dabei soll keine Überforderung der Letztverbraucher erfolgen, sondern das tatsächlich vorhandene und künftig erreichbare Flexibilitätspotenzial realisiert werden. Mal abgesehen davon, Andreas, dass das alles sehr verklausuliert formuliert wird, frage ich dich, ist das für ein Unternehmen überhaupt möglich, dass die ihre Produktionsvorgänge jetzt auch noch anpassen an die Stromschwankungen?
Also zumindest nicht pauschal. Also man muss einfach sehen, dass die Bundesnetzagentur hier offenbar auch annektiert wurde von der grünen Sekte. Und Klaus Müller hier wie ein grüner Guru argumentiert, ohne Sachverstand übrigens, und sagt, ihr müsst das anpassen, wie jemand da seine Wäsche waschen will. Das heißt, mal nachts die Wäsche waschen, weil der Strompreis günstig ist, und tagsüber mal still lassen, ist ja nicht das große Problem. Wenn wir aber große Unternehmen haben, die auch in Volllast Situation fahren müssen, die müssen zum Beispiel bestimmte Maschinen erst einmal auf eine bestimmte Produktionsstärke bringen, auf eine bestimmte Temperatur bringen, wenn es Ofen sind. Ich denke mal an Glasbläsereien und so weiter und so fort. Man kann doch nicht einfach sagen, so, jetzt haben wir mal 2 Stunden ein bisschen weniger. Das bedeutet ja, dass alle Unternehmen nicht mehr sauber unternehmerisch kalkulieren können in ihrer Produktion. Das müssen ja Anfahrtprogramme sein. Ein Unternehmen zum Beispiel herunterzufahren, nehmen wir mal an für eine Sommerpause, um neue Bänder aufzulegen oder irgendwelche Restrukturierungsmaßnahmen oder eine Maintenance, also eine Inspektion durchzuführen. Das wird über Monate vorher geplant. Dann kommt der Tag X, dann werden die Maschinen runtergefahren und dann bleiben sie unten. Und dann wird aber auch schon Monate vorher auch das Hochfahren wieder diskutiert. Hier diskutiert ja ein Blinder von der Farbe, nämlich Klaus Müller, ein grüner Blinder, der sagt, jetzt schalten wir einfach mal ein bisschen runter und dann können wir mal eben wieder ein bisschen hochdrehen, als handelt es sich um einen Gasgrill. Das ist es eben nicht. Das sind riesenkomplexe Vorgänge mit Materialien, Rohstoffen, Anlauf, Umlaufvermögen, all diese Dinge. Daran merkt man die völlige Ahnungslosigkeit. Das ist quasi dann der Genickbruch der deutschen Wirtschaft.
Manchmal wird man ja das Gefühl nicht los, dass das beabsichtigt ist. Also,
nein, das können wir ausschließen.
Bitte?
Das können wir ausschließen.
Ja, das glaube ich, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also, die Agentur plant ab 2026 hier in diesen Plänen ein neues Sondernetzentgelt einzuführen, das dieses geforderte flexible Verhalten belohnt. Und das soll die Industriekunden dazu anregen, den Energieverbrauch eben diesen Schwankungen der Strombörsenpreise anzupassen, um die Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energien zu verbessern. Es wirkt so, schreibt Apollo News, als würde man seitens der Bundesnetzagentur die Unternehmen im Voraus auf einen möglichen Blackout vorbereiten zu wollen. Andreas, der steht ja auch aus oder ins Haus, wie das Amen in der Kirche.
Ja, natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum die Leistungsträger das Land mit wehenden Fahnen verlassen, Deutschland. Wir haben ja Millionen an neuen Ankömmlingen und das sind nicht nur alles Chirurgen und CNC-Fräser, sondern das sind oft welche, die in die Sozialsysteme einwandern und ihren Unterhalt auch mit Kriminalität eben halt finanzieren. Das ist die eine Problematik, aber der Staat finanziert das Ganze. Die Leistungsträger, die das aber letztendlich bisher gemacht haben, die versuchen sich jetzt abzuwenden. Ich denke an Zahnradfabrik Friedrichshafen, ZF beispielsweise. Das heißt also, große Unternehmen, nicht nur BASF, sondern auch die großen Mittelständler mit 50.000 Mitarbeitern suchen das Weite, weil es ist einfach unkalkulierbar. Und wenn du sagst, Ist das mit Absicht? Ich glaube nicht einmal, dass Klaus Müller vielleicht das Abstraktionsvermögen überhaupt besitzt, dass er weiß, was er dort macht. Ich kann mir das sogar vorstellen, dass er es nicht einmal weiß. Er führt offenbar Anordnungen aus. So ist meine Verschwörungstheorie. Denn wenn er Ahnung davon hätte, Sachverstand hätte, ähnlich wie Herr Habeck, wenn er Sachverstand hätte, dann könnten sie es nicht machen, weil es ja nicht einmal der Umwelt dient, sondern wir haben ja noch nie eine so schlechte Umweltbilanz gehabt, wie wir es zurzeit haben. Die neue Wirtschaft baut nur auf Waffenproduktionen auf, völlig unsinnige, zerstörerische Energieverschwendung. Das ist ja der eigentliche Punkt.
Ja, und so könnte man das stundenlang über das sprechen, was hier gerade passiert. Auf jeden Fall gibt es noch ein Originalzitat von Klaus Müller, der gehört ja übrigens auch zu den Grünen, ist ein enger Vertrauter von Robert Habeck, der mit Sicherheit mit Klaus Müller gemeinsam das Ganze hier auch ausgewürfelt hat. Und Müller sagt, dass die alten Netzentgeltrabatte nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems entsprechen würden, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt sei. Andreas, also man hat ein neues Stromsystem entwickelt, indem man einfach mal die ganz zuverlässigen Quellen abgeschafft hat, zum Beispiel Atomkraftwerke stillgelegt hat und so zerstört hat, dass sie auch nicht mehr anzuschmeißen sind. Die Debatte gibt es auch nicht mehr darüber. Es gab ja immer noch bei der CDU einige Vertreter in der Politik, die gesagt haben, naja, die müssen wieder angestellt werden. Kein Hahn kräht mehr danach. Kohlekraftwerke werden ausgeschaltet. Man stellt Windparks auf, die nicht rentabel arbeiten, wo die Unternehmen reihenweise pleite gehen. Also das heißt, man entwirft ein neues Stromerzeugungssystem, das hinten und vorne zum Scheitern verurteilt ist und veröffentlicht dann sozusagen solche Statements und sagt, da wir ja jetzt ein neues Stromsystem haben, müssen wir die ganzen alten Netzentgeltrabatte umswitchen, beziehungsweise die entsprechen nicht mehr den Anforderungen dieses neuen Stromsystems.
Naja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man das noch kommentieren will, weil es sind ja so viele Grundlagenfehler, Annahmefehler drin, aufgrund der vielleicht Unfähigkeit, aber eben halt auch der sektenmäßigen Ideologie, die dahinter steht, dass man überhaupt nicht in irgendeiner Form Dinge einblendet, die nicht ins Weltbild passen. Das ist die große Gefahr, wenn irgendwann Wahnvorstellungen die Politik leiten. Das sind ja Wahnsinnige. Die Sinne sind einem Wahn verfallen, im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig, um dann letztendlich eine solche Systematik hier aus dem Boden zu stampfen. Man erfindet zum Beispiel einen Begriff wie regenerative Energie, die es ja nicht einmal ist. Ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage hat eine äußerst schlechte Energiebilanz. Die ist alles aber nicht regenerativ. Das ist auf jeden Fall keine Nullemission. All diese Faktoren, die da genannt werden, stimmen nicht. Sie haben ja schlechtere Bilanzen als die vorherigen Energieformen, die mit Strom oder mit Kohle gemacht wurden. All diese Dinge werden ja überhaupt nicht mehr hinterfragt. Und wir sehen nochmal, die schlechteste Schadstoffbilanz und das sind ja nicht mal Schadstoffe, es geht um CO2, aber man hat sie ja als Schadstoff deklariert, die wir hatten im Prinzip überhaupt. Und seit die Grünen dran sind, ist der Umweltschutz komplett unter die Räder gekommen. Der Reinhardswald ist zwar abgeholzt und überall steht Sondermüll in Form von langen Spargeln drin, die mit nicht mehr reproduzierbaren Blättern beispielsweise dort arbeiten. Das sind eben halt die ganzen Faktoren. Ich kann das gar nicht wirklich da richtig im Detail kommentieren, weil es vom Grunde her einfach ideologische Grundlagen sind.
Ja, schwierig, das irgendwie noch wohlwollend einzuordnen. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Auf jeden Fall möchte man gerne, wie Herr Müller sagt, das systemdienliche Verbrauchsverhalten der Industrie besonders anreizen. Ein systemdienliches Verbrauchsverhalten. Das klingt mir schon fast wie Ex-DDR.
Naja, natürlich ist das so. Und deshalb hauen ja auch alle ab und die gehen jetzt nach China. In China werden Atomkraftwerke gebaut, eins neben dem anderen, Kohlekraftwerke ohne Ende. Und die gesamte Infrastruktur, das ganze Know-how geht jetzt aus Europa weg. und zwar nach Fernost. Ein anderer Teil noch durch finanzielle Anreize in USA, aber USA ist natürlich auch eine marode Gesamtinfrastruktur und die Reindustrialisierung ist auch mehr als gefährdet. Das heißt, der neue Global Player wird China sein. Ob das gut ist, ist nicht die Frage. Das sind auf jeden Fall die Fakten. Und da Europa völlig absurd reagiert und das eigene Land damit in den Abgrund führen will, ökonomisch, für mich einfach schwer nachvollziehbar.
Ja, wir wundern uns auch nicht. Übrigens sollen diese öffentlichen Konsultationen zu diesem Thema der Bundesnetzagentur bis zum 18. September 2024 andauern. Und man sagt, die Maßnahmen, die hier vorgeschlagen werden, die sollen so lange Bestand haben, bis der Netzausbau eine bundesweite Umsetzung der neuen Regelungen ermöglicht. Heißt mit anderen Worten, wir setzen das durch, ob ihr wollt oder nicht. Das ist Plan und so wird es gemacht. Und genau, nach diktatorischen Maßstäben. Und die Achse des Guten berichtet darüber, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutlichst eintrübt. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist jetzt im Juli auf 87,0 Punkte gesunken. Das hat das IFO-Institut Anfang der Woche mitgeteilt. Und das Ergebnis aus dem Vormonat lag bei 88,6 Zählern. Man hatte aber dagegen eigentlich mit einem Anstieg gerechnet. Und es heißt hier, die Unternehmen seien weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften und mit Blick auf die kommenden Monate habe die Skepsis nochmal merklich zugenommen, so jedenfalls das IFO-Institut. Und man stellt fest, die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest. Auch das war schon vor 4, 5 Jahren so absehbar, Andreas. Und so wie bei den RKI-Files, jetzt auf einmal einige Leute aufwachen und sagen, ja, also es war schon nicht ganz in Ordnung, was da passiert ist. Was man auch damals sehen konnte, aber damit wäre man ja und war man ja als Leugner, Corona-Leugner abgestempelt worden oder als ganz rechts, so ist doch das hier jetzt auch ein Resümee, das vorprogrammiert war.
Also ich erinnere mich an die Zeit Mitte der 80er Jahre, wo wir mit vielen wissenschaftlich interessierten Ökonomen zusammengesessen haben, weil man damals schon erkennen konnte, in welche Richtung Europa zerstört werden soll durch ISO 9000 und so weiter. Die ISO 9000, die Qualitätsstandards, die man eingeführt hat in Deutschland, war eine staatlich angeordnete Betriebsspionage, um an die Betriebsgeheimnisse der Konkurrenten ins Ausland ranzukommen, also beispielsweise in USA. All diese Dinge, die waren eigentlich schon ziemlich klar und wir haben darüber geredet, wir haben auch darüber Vorträge gehalten mit verschiedenen Kollegen und ich muss ehrlich sagen, es ist ja komplett ins Leere gelaufen, obwohl es logisch war. Es war logisch, aber man hat noch nichts erkannt. Und ich hätte mir nie gedacht, dass heute, wo es jeder erkennt, immer noch so viele Blindfische durchs Leben taumeln wie die Zombies und irgendwie sagen, ach, das wird schon irgendwie wieder, mein Grill ist heute an und ich versuche jetzt irgendwie mein Geld zusammenzukratzen und mache eine Pauschalreise, Urlaub in All-Inclusive, ab 11 Uhr saufen, dass ich mein Geld wieder reinkriege. Das ist diese Welt, die mich erschüttert.
Wir wollen mal kurz gucken, in welchen Bereichen, also es sind eigentlich alle Bereiche, ja. die klagen. Ja, ich will es trotzdem kurz aufführen, weil es praktisch die gesamte Wirtschaft und auch Industrie angeht. Also schauen wir mal auf die einzelnen Teilbereiche, wo das Geschäftsklima gesunken ist. Verarbeitendes Gewerbe. Hier ganz besonders deutlich, die Urteile zum Beispiel zur aktuellen Lage fielen erheblich schlechter aus. Die Erwartungen trüben sich eben auch weiter ein. Die Auftragsbestände waren erneut rückläufig. Die Kapazitätsauslastung ist auf 77,5% gefallen, liegt damit 6 Prozentpunkte unter dem langfristigen Mittelwert. Dann schauen wir uns den Dienstleistungssektor an. Da ging der Index nach der Erholung, wo alle gejubelt haben in den letzten Monaten, wieder zurück. Wird wohl auch so bleiben. Das war laut IFO vor allem auf die pessimistischeren Erfahrungen zurückzuführen. Und die aktuelle Lage haben ja die Dienstleister ebenfalls wirklich nicht mehr als gut beurteilt. Andreas, wir sehen ja auch Hotel- und Gaststättengewerbe. Ein Laden nach dem anderen macht zu. Wenn wir zum Beispiel das Bäckerhandwerk anschauen, die kleinen Familienbetriebe, die größeren Traditionsbetriebe, so viele Insolvenzen, aber auch Mode, Bekleidung, Möbel und so weiter. Wir lesen ja, wir können das alles hier gar nicht einstellen in unserem Kanal, weil ihr dann alle überfordert werdet. Das kann man nicht mehr konsumieren. Das heißt, es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen.
Also es ist auf jeden Fall erkennbar ein stringenter Fokus auf kleine und mittelständische Betriebe. Das ist für mich der entscheidende Faktor eigentlich, weil das die eigentlichen Leistungsträger sind, die übrigens auch die Steuern bezahlen, wodurch Sozialleistungen, die ja explosionsartig in die Höhe schnellen, durch unglaublich viele neue Bürgergeldbezieher, die wir haben. Das heißt also, hier ist es ja ein zweiseitiges Schwert, weil der Staat irgendwann nicht mehr in der Lage ist, die Gelder im Prinzip zur Verfügung zu stellen, ob durch Neuverschuldung, ob man sie nun Sondervermögen nennt oder nicht, im Verhältnis beispielsweise zu den steigenden Anforderungen von den Sozialbedürftigen. Und das bedeutet, irgendwann durchschneiden sich diese beiden Linien. Kreditfähigkeit gegenüber Forderung gegenüber der Bundesrepublik. Und was das heißt, heißt Crash. Und dieser Crash könnte dazu führen, dass dann kein Geld mehr fließt. Und jetzt stellen wir uns einen Augenblick mal vor, Hartz IV wird nicht mehr bezahlt, Bürgergeld wird nicht mehr bezahlt, Krankengelder werden nicht mehr bezahlt, Renten werden nicht mehr gezahlt. Alles fällt mal aus. Ich sage mal für ein halbes Jahr. Und dann geht es darum, wer steht diese Zeit am besten durch? Das sind nicht die, die am besten mathematisch rechnen können und einen Dreisatz im Kopf formulieren, sondern das sind diejenigen, die wahrscheinlich mit einem Messer umgehen können. Genau das sind die bürgerkriegsähnlichen Erwartungen, die man hier ganz klar aus meiner Sicht provoziert. Ich muss das so klar sagen.
Ja, es ist natürlich nicht angenehm, nein, aber es sind die Tatsachen, die jetzt immer deutlicher werden. Vor 3-4 Jahren waren es ja noch Verschwörungstheorien, wenn man sowas geäußert hat. Achtung, Achtung, es könnte zu einem Crash kommen. Du warst ja auch mal der Crash-Prophet, ne? Bist auch so genannt worden. Auf jeden Fall ganz kurz hier, auch im Handel hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Auch im Bauhauptgewerbe hat der Index nachgegeben, wobei die Firmen die Geschäftslage schlechter beurteilt hatten als vorher und auch die Erwartungen sind unverändert von deutlichem Pessimismus geprägt. Ich kann mich erinnern, wir hatten in den letzten Tagen eine Meldung eingestellt, irgendein Mainstreamer war das, der es veröffentlicht hat, wird man in Zukunft in Deutschland gar keine Häuser mehr bauen?
Naja, das wird wohl irgendwann der Fall sein. Wir sehen ja, dass der Bedarf, die Bedürfnisse nach Wohnungen extrem gestiegen sind, weil so viele neue dazukommen. Aber immer, irgendeiner braucht ein Dach über den Kopf. Man hat jetzt damit angefangen, so wie man früher die SUVs, also die großen Jeeps in den Städten zu verunglimpfen. Mag ja sein, es ist nun wirklich nicht sinnvoll, mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren in der Innenstadt, aber das soll jedem selbst überlassen sein. Aber das passt natürlich nicht zu diesen Narrativen der grünen Sekte. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich jetzt auch die Situation, dass einer, der ein großes Haus hat, irgendwann jetzt schon im Fokus ist, dass er asozial ist, weil er zu viel Raum für zu wenig Leute hat. Das ist ja das Nächste, was kommt. Jetzt kommen viele zum Beispiel Anfragen bei mir an, die sagen, ich will nur noch flüchten, ich will nur noch raus. Andreas, wo kann ich hin? Herr Popp, wo können wir hin? Sagen Sie mir ein Land, wo ich hin kann. Und ich sage, stopp, die Zeit für eine kontrollierte Auswanderung, die ist jetzt momentan äußerst kritisch geworden. Man braucht sehr viel Geld, um sich das jetzt noch leisten zu können. Was man jetzt nur machen kann, ist Pulver trocken halten und sich vorzubereiten, wenn wir klarere Linien haben. In irgendein Land zu gehen und sich womöglich dort noch eine Immobilie zu kaufen, weil man sagt, da ist es aber doch wunderschön. Das ist aus meiner Sicht der falscheste Weg und man schmeißt jetzt wirklich das gute Geld schlechten hinterher, weil man dann eben halt keine finale Lösung hat, sondern dann irgendwann wieder weiter woanders hin muss und dann das investierte Geld weg ist. Hier an der Stelle ist äußerste Vorsicht. Das ist übrigens der Grund, warum ich immer wieder diese Webinare mache, dass man lernt, jetzt in der momentanen Situation eine klare Vorbereitung zu vollziehen, um dann mobil zu sein und schnell reagieren zu können, wenn ein Punkt kommt, wo man wirklich weg muss. Im Moment ist der Tag noch nicht da, wo man weg muss. Alles läuft momentan auf eine unkontrollierte Flucht raus. An der Stelle immer wieder darauf hingewiesen, ich mache diese Webinare ab und zu. Entschuldige, das muss ich jetzt sagen. Und wir werden jetzt auch irgendwann wieder eins einstellen.
Ja, so, ganz kurzes Zeugnis noch dessen, was passiert. ZF Friedrichshafen, ja, ein einstmals sehr gesundes und stabiles Unternehmen. Da heißt es in der Schlagzeile bei NTV heute, 11.000 bis 14.000 Jobs entfallen. Zulieferer ZF streicht jede vierte Stelle in Deutschland. Man will die deutschen Standorte bündeln und zusammenführen. Die Belegschaft soll schrumpfen, also wie gesagt, von derzeit 54.000 um circa 11.000 bis 14.000. Soweit wie möglich soll das Ganze sozialverträglich ablaufen, indem die demografische Struktur der Belegschaft und die Fluktuation genutzt werden, zum Beispiel über Altersteilzeitangebote und so weiter. Ja, was ist der Grund? ZF? Tja, du kannst gleich noch ein paar Worte sagen, weil du dich mit diesem Unternehmen ja ziemlich auseinandergesetzt hast. Offizielle Gründe dafür sollen sein, oder soll sein, die Antriebswende hin zum E-Auto. Global seien der Wettbewerb und Kostendruck im Bereich der Pkw-Antriebe sehr hoch, was es erschwere, Forschung und Entwicklung im E-Segment quer zu finanzieren. Das ist eine Erklärung von ZF Friedrichshafen. Zugleich sei der E-Auto-Bereich noch wenig margenstark. Und aktuell wirke sich die eklatante Nachfrageschwäche nach rein elektrischen Fahrzeugen aus. Das heißt, die grüne Politik hat auch hier ihre deutlichen Spuren hinterlassen.
Naja, es ist ja nicht nur so, dass der E-Markt jetzt nicht so richtig kalkulierbar ist, sondern der ist kaputt. Ganz einfach kaputt. Punkt aus, Deck kaputt. War eine Fehlinvestition. Wer so eine Kiste gekauft hat, der will sie versuchen zu verkaufen. Der hat gigantische Probleme. Man kann nur mit steuerlichen Subventionen irgendwie versuchen, den Verlust ein bisschen zu reduzieren, aber auf gar keinen Fall eine Elektromobilität als die Zukunft zu bezeichnen. Wir haben das hier in USA, in Amerika. Wir leben ja hier in Nordamerika gehabt. Ford beispielsweise hat den F-150. Das ist ein Pickup, nennt man die hier in Kanada. Nennt man die ja Truck oder in USA. Und diese Trucks sind auch gebaut worden, einer zum Beispiel als Elektrofahrzeug. Das war so eine ganz kurze Werbeorgie, die sie dann hier vollzogen haben. Und jetzt ziehen sie das Ding wieder zurück, weil keiner kauft eine solche Kiste, weil es einfach absurd ist, unkalkulierbar und der Wert runter ist. So, und ZF steht für Zahnradfabrik. Die haben früher Zahnräder hergestellt. So ist das gelaufen und sind spezialisiert auf Getriebeeinheiten. Und die großen amerikanischen Hersteller wie Ram oder Dodge und auch Toyota beispielsweise, die auch in Amerika ja bauen zum Teil, die arbeiten alle mit diesen ZF-Getrieben. Und da ist es natürlich logisch, dass die irgendwann sagen, wir gehen raus aus Deutschland, aus Friedrichshafen. Warum sollen wir das nicht vor Ort produzieren, wo man unsere Sachen kauft und wir nicht ein komisches Lieferkettengesetz haben, wo wir noch erklären müssen, wer irgendwann mal den Eisenstaub in einer Grube abgebaut hat, woraus man dann über Schmelzöfen überhaupt den Stahl hergestellt hatte.
Ja, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Auf jeden Fall, Andreas. Wundert mich die Aussage des Betriebsrates oder auch des Chefs von ZF. Der Mann heißt Holger Klein und der sagt, trotz der aktuellen Marktsituation ist klar, die Elektromobilität gehört, der Elektromobilität gehört die Zukunft. Wir sind in Vorleistung gegangen und werden in diesem Bereich auch stark weiter investieren, aber angesichts der schwierigen Marktsituation sei man auch offen für Kooperationen und starke Partnerschaften. Ist das nicht eine Einstellung, die jetzt tatsächlich den direkten Weg in den Zusammenbruch einleitet?
Nun muss man dazu sagen, dass dieser Herr Holger Klein vermutlich nicht der Eigentümer von ZF ist, sondern einfach nur ein Manager. Das heißt, wir haben es hier mit einem klassischen Manager zu tun und nicht mit einem Unternehmer. Und der rechnet ganz anders. Wie hoch ist seine Tantieme? Wie hoch ist sein Gehalt? Wie hoch ist seine Erfolgsbeteiligung? Das ist sein Thema. Und wenn der Laden morgen ruiniert wird, ich will das jetzt gar nicht dem Herrn Klein unterstellen, dass er das jetzt will. Aber er hat da kein großes Problem, weil sein privates Vermögen dabei nicht tangiert wird. Der bekommt irgendwann eine Abfindung, wenn er den Laden gegen die Wand fährt nochmal und fängt dann bei einer anderen Firma an. Im schlimmsten Fall beim Berliner Flughafen, da haben sie immer noch eine Stelle frei. Da werden ja so alle aufgefangen, die irgendwo den Bach runtergegangen sind. Das ist das eigentliche Prinzip. Deshalb reite ich immer auf den Mittelstand rum. Ich rede nicht nur von Kioskbesitzern und kleinen Handwerkern. Ich rede von allen möglichen Unternehmen, die wir haben. Auch wo beispielsweise 600 oder 1000 Mitarbeiter sind. Das gehört heute zum Mittelstand. Das sind die eigentlichen Arbeitsplatzgeber, die auch Steuern bezahlen und auch Mitarbeiter beschäftigen, die aus ihrem Gehalt dadurch auch in der Lage sind, Steuern zu bezahlen. Damit wird der gesamte Karren im Prinzip überhaupt in Gang gehalten. Und wenn jetzt 14.000 Arbeitsplätze wegfallen, dann sind das nicht nur die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk, wofür sich der WDR dann Designerstühle für 4.900 Euro kauft, sondern es sind dann eben halt auch die Steuergelder für die Sozialleistungen, die wegfallen. Und die Arbeitnehmer werden selbst Sozialfälle.
Du nennst ja immer wieder den Herrn Schremp, wenn es um das Ruinieren großer, bedeutsamer Unternehmen geht. Dieser Herr Klein mit seinen Aussagen kommt mir allerdings auch ein bisschen komisch vor. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also bei Wikipedia wird ihm keine große Biografie zugeschrieben, aber er ist promovierter Wirtschaftsingenieur im Bereich Technologiemanagement, nachdem er bei McKinsey & Company als Berater mit Schwerpunkt Automotive und Managementpositionen in Europa und Nordamerika tätig gewesen war, wechselte er 2014 zur ZF Friedrichshafen. Und dort hat er zunächst die Integration des von ZF übernommenen Unternehmens TRW Automotive geleitet und hat jetzt die Funktion des Leiters der Division PKW Fahrwerktechnik übernommen. Und jetzt ist er Vorstandsvorsitzender.
Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, da zu stark einzusteigen. Aber McKinsey, PricewaterhouseCoopers und wie sie alle heißen, das sind letztendlich Unternehmen, die auch Politik machen. Die schreiben auch die Gesetze zum Teil über ihre Mitarbeiter, um in diese Gesetze, die sie infiltrieren, zum Beispiel im Bundesfinanzministerium, von sich aus Lücken einzubauen, Haken und Falltüren einzubauen, die sie anschließend nutzen, um ihren Kunden gegenüber Modelle, Finanzmodelle zu verkaufen, wo sie diese Lücken wieder ausnutzen. Das ist ja so perfide, dass man sich das kaum vorstellen kann, aber das werden jetzt viele wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, was ich damit meine. Was ich mit dem Herrn Schremp noch mal kurz meine, war, der war Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz, auch ein Manager, genau wie Herr Klein, kein Unternehmer, sondern einfach nur ein Manager, Apparatschik oder was auch immer. Und Herr Schremp hat damals den Daimler-Benz-Konzern in seiner Amtszeit um über 100 Milliarden Euro im Aktienwert reduziert. Er hat also 100 Milliarden verbrannt von Daimler-Benz. Und in dieser Amtszeit, in diesen, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren, hat er 80 Millionen verdient bei Daimler-Benz, wobei der weitaus größte Teil, ich glaube 50 Millionen, waren es, alleine Tantiemen waren für Erfolg. Das heißt, das waren Erfolgsprovisionen für seine gute Leistung. Wenn die Leistung aber insgesamt darin bestand, dass er 100 Milliarden verbrannt hat, hätte ich gerne mal seinen Vertrag gesehen, wie Erfolg eigentlich bei ihm definiert war. Ich habe damals Mercedes-Benz angeschrieben, weil ich hatte eine Mercedes-Aktie und wollte damit versuchen, in den Arbeitsvertrag reinzugehen, was ich ja als Eigentümer von Mercedes-Benz darf. Mit einer Aktie bin ich ja Miteigentümer. Hat man mir verweigert und es war auch für mich damals ja wirklich schwierig, da rechtlich gegen vorzugehen. Aber das war schon interessant, wie man hier mit umgeht. Das sind die typischen Muster mit Schremp.
Also, was mich immer noch ein bisschen stutzig macht, der Mann ist 52 Jahre, ist seit 10 Jahren bei ZF und war vorher, der Herr Klein, genau, Holger Klein, und war vorher zuständig, ich habe es gerade gesagt, bei McKinsey. Aber ist er denn sein ganzes Berufsleben nach dem Studium bis zu seinem 42. Lebensjahr bei McKinsey? Also er hat eine sehr dünne Biografie.
Also wenn man bei McKinsey ist oder bei solchen Unternehmen ist, wie sie alle heißen, Roland Berger und so weiter, ihr könnt sie alle nennen, das sind keine unseriösen Unternehmen, die arbeiten alle im rechtlich sauberen Bereich, sind aber mit äußerster Vorsicht zu genießen. Die Unternehmen beraten auch zum Beispiel Heuschrecken, die andere Unternehmen vernichten. Und Heuschreckenunternehmen setzen auch Manager gezielt in Vorstandspositionen ein von gesunden Unternehmen, um sie zu zerstören. Ich könnte jetzt die Geschichte von Karmangia erzählen. Karmangia in Osnabrück, tue ich nicht, du zuckst zusammen. Da ist es genau so gemacht worden, wie man gesunde Familienunternehmen tatsächlich per Agenda bekriegt und zerstört, und zwar über die eigenen Vorstände selbst.
Ich wundere mich halt, in dieser Meldung steht, dass ZF als hochverschuldetes Unternehmen sich jetzt erst im Frühjahr ein strenges Sparprogramm auferlegt hatte. In diesem und im kommenden Jahr sollen die Kosten weltweit um etwa 6 Milliarden Euro gesenkt werden, hieß es im Februar. Damit wolle sich ZF eine bessere Position verschaffen, um den weiteren Wandel zur E-Mobilität ab 2026 anzugehen.
Das ist für mich ein angekündigter Harakiri. Ja. Ganz eindeutig. Das heißt also, wir sagen, wir setzen jetzt komplett auf Elektromobilität, und das könnte meine Verschwörungstheorie, es ist ganz klar eine Verschwörungstheorie, und die muss ja auch letztendlich im Raum stehen, bevor man sehen kann, ob sie sich bewahrheitet oder nicht, dass hier eine Zerstörung des Unternehmens ZF im Raum steht.
Es heißt hier auch, der Autozulieferer, der mehrheitlich der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen gehört, muss in den kommenden Jahren Milliarden investieren, um die Transformation meistern zu können. Und ein besonderer Fokus liege auf der Division elektrifizierte Antriebstechnologien wegen des hohen Wettbewerbs- und Kostendrucks und der schwachen Marktentwicklung für E-Autos. Also, du hast recht, ich würde auch das Wort Harakiri sehr passend finden, denn wir wissen, dass bei anderen Unternehmen, Mercedes jetzt beispielsweise oder auch VW, plötzlich die Manager in den oberen Etagen sich von der E-Mobilität verabschieden und sagen, das ist ein Rohrkrepierer. Das heißt, wer das hier so durchzieht, der muss schon ein bestimmtes Ziel haben.
Zumal mittlerweile bekannt geworden ist, dass die Gegenüberstellung beispielsweise der Schadstoffmessung von Verbrennungsmotoren gegenüber Elektromotoren rechtswidrig ist. Stimmt nicht, weil die Bewertung der CO2-Emission wird ausschließlich am Auspuff gemessen. Da ein Elektrofahrzeug keinen Auspuff hat, gibt es da nichts zu messen, ist immer null. Mit dieser primitiven Grundhaltung versucht man da quasi eine Gegenüberstellung zu machen. Wenn man jetzt aber mal hinterfragt, wo kommt der Strom her, mit dem das Elektrofahrzeug aufgeladen wird, und das sind zum größten Teil Braun- oder Schwarz- oder sonst was, oder Steinkohlekraftwerke. Oder wir sehen beispielsweise, wie viel Emissionen wird eigentlich verbraucht, nicht nur CO2 an Umweltverschmutzung für den Bau des Fahrzeugs im Verhältnis zu einem Verbrennungsfahrzeug beispielsweise. Das sind die Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, von der ersten Handanlegung des Baus des Fahrzeugs bis hin zum Fahren und nicht nur, was am Auspuff rauskommt. So, wenn diese Geschichte jetzt rechtswidrig geklärt ist und jetzt es heißt, wir müssen die komplette Schöpfungskette im Vergleich halten, dann werden die Elektrofahrzeuge vermutlich hinten runterfallen, als Sondermüll überbleiben, mal abgesehen von der Kinderarbeit in Südamerika, wo die Lithium-Ionen abgebaut werden. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wenn hier ZF solche Dinge jetzt auch noch in den Fokus stellt, daran kann man ableiten, Vorsicht, es könnte ein angeordneter Zerstörungsprozess sein, und dafür setzt man dann Vorstände ein.
Ja, wie ein Selbstmordkommando, so fühlt sich das an. Die nächste Meldung kommt vom Münchner Merkur, und die klingt auch nicht besonders prickelnd. Die gesamte Kette der Jet-Tankstellen steht vor dem Aus. Die ziehen sich komplett aus Deutschland zurück. Also das ist der Mutterkonzern und Betreiber dieser Tankstellen Philips 66, die haben angekündigt, sich von dem gesamten Tankstellennetz in Deutschland und Österreich zu trennen. Und damit setzt sich ein Trend fort, der sich aktuell in der gesamten Branche abzeichnet, schreibt der Merkur. Die Entscheidung fällt im Zuge einer Neuausrichtung des Konzerns, der sich in Zukunft stärker auf seine Kerngeschäfte konzentrieren möchte und erfolgt auch auf den Druck von Investoren, die eine Neufokussierung auf das Raffineriegeschäft forderten. Und was heißt das? Der Blick zurück zeigt, dass das nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch, dass der französische Energiekonzern Total Energie vor 1 bis 2 Jahren die gesamten Total-Tankstellen in Europa veräußert hat. Damals aufgrund des geplanten Verbots von Verbrennungsmotoren. Und auch Shell hat nach Angaben des Fachportals Automotor und Sport angekündigt, rund 1000 Tankstellen zu verkaufen, um stattdessen Ladeparks zu bauen. Andreas, wir haben ja nun gerade gesprochen über die düstere Zukunft der E-Autos. Aber was hier jetzt passiert, würde ja bedeuten, selbst wenn der Verbrenner wieder aktiviert wird, wenn sein Image wieder aufpoliert werden würde, dass es vielleicht dann irgendwann daran hapert, weil keine Tankstellen mehr da sind.
Ja, das kann sein. Also die Sache ist die, dass wir hier unterscheiden müssen. Ich sehe das gerade. Shell hat das gesagt, dass sie die Tankstellen verkaufen, um stattdessen Ladeparks zu bauen. Bei Jet nicht. Die Jet wird interessanterweise Tankstellen beraten. Das sehe ich gerade. Ich kannte den Artikel jetzt nicht. Von einer Firma Otter Consult GmbH, die werde ich mir angucken. Das ist eine ganz andere, sehr ungewöhnliche Gesellschaft, die eben nicht zu diesen Großen gehören. Das könnte sogar sein, dass Jet einfach nur Kasse macht und sagt, okay, Geld raus und investieren in was ganz anderes. Wir wissen noch gar nicht richtig, in was sie investieren. Sie machen vielleicht Ankündigungen, aber das muss man erstmal genau beobachten. Ich vermute einfach mal, dass sie aus dieser unkalkulierbaren europäischen Struktur raus wollen. Erst einmal Kasse machen und ich sage wirklich das Pulver trocken halten. Das, was ich im Prinzip den Normalbürgern auch sage, verkaufen, Pulver trocken halten, sichern, warten, bis die Krise vorbei ist und sich dann auf den Neuaufbau zu konzentrieren.
Ja, du kannst ja gemütlich warten, dann und während dann Shell und Jet und andere sämtliche Tankstellen dicht machen und du mit deinem Verbrenner durch die Gegend fährst, kannst du irgendwann nicht mehr tanken. Ich möchte das nochmal in den Mittelpunkt stellen.
Das mag sein, aber ich glaube, Angebot und Nachfrage bestimmen immer noch den Preis. Wir haben momentan eine Situation, dass wir noch relativ wenig Elektrofahrzeuge haben, aber wir haben ein sehr dichtes Tankstellennetz in Deutschland. Normales Tankstellennetz. Und wenn da eine Gruppe wie Jet rausfällt oder andere, dann würde sich das massiv reduzieren. Ich glaube nicht, dass jetzt alle rausgehen. Man hat es vielleicht vor. Aber das Ganze wird nicht funktionieren, das glaube ich nicht.
Also auf jeden Fall passt es zu einer bestimmten Agenda, ja, die wir natürlich nur vermuten können und nichts Konkretes wissen. Ich meine, wer Augen und Ohren offen hält, der erkennt und sieht, was hier passiert. Ja, und während also all diese großen Unternehmen Opfer der Klimaschutzmaßnahmen werden, die Habeck und Co. mit Macht vorantreiben, erklärt Ricarda Lang, die Grünen-Chef, die ist immer noch Chefin der Grünen, aber gut, es passt ja eigentlich auch alles zusammen, sagt die also im ZDF-Sommer-Interview, ich glaube, dass es in der Bevölkerung immer noch einen großen Zuspruch gibt für Klimaschutz. Und in der Meldung hier bei der Bild heißt es, mit dieser Einschätzung liegt sie offenbar gründlich daneben, die Frau Lang, denn nur noch 36,6% der Bevölkerung befürworten eine Verschärfung der Klimaschutzmaßnahmen. 50,7% erachten den Schritt als unwichtig. Das sagt das Meinungsforschungsinstitut CIVAI, die eine Studie darüber veröffentlicht haben. Andreas, wir schauen uns all das an, was hier gerade passiert. Zum Beispiel hat sich hier auch Thorsten Alsleben, der ist InSM Geschäftsführer. Die InSM ist ein Tochterunternehmen des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Der sagt, die Menschen sehen, wie wir wirtschaftlich international nach hinten durchgereicht werden, während die ganzen teuren Klimaschutzmaßnahmen keinen fühlbaren Erfolg haben. Und er sagt, Klimaschutz wird nur mit Wohlstandsgewinnen erfolgreich sein. Dafür muss die Politik radikal umsteuern.
Ja, das ist logisch. Aber ich habe mich jetzt wirklich eingeschossen auf diesen grünen Sektenbegriff. Da spielt Logik einfach keine Rolle mehr. Und wenn eine Frau Lang, ich möchte über Frau Lang gar nichts sagen, aber sie repräsentiert diese Sekte außerordentlich gut, irgendetwas absondert, dann kann ich es überhaupt nicht mehr ernst nehmen, wenn gleichzeitig sie nicht einmal fordert, dass ihr Parteigenosse Panzertoni, Toni Hofreiter, der fordert im Prinzip Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Also wenn das Klimaschutzmaßnahmen sind, dann weiß ich nicht, was sie da gemeint haben. Das heißt, sie widersprechen sich ja selbst in ihren Narrativen permanent. Sie liegen ja nicht nur, dass sie die Klardenker diffamieren, sondern sie zerlegen sich ja selbst. Das Problem ist, dass wir mittlerweile eine so abgestumpfte Menschenmasse haben, die vielleicht noch die Mehrheit ist, aber wir haben, und das ist die gute Nachricht auf der anderen Seite, eine ganz klar denkende Masse, die wir auch versuchen zu erreichen, wo wir dann unsere Gedankenränge reinbringen, die ihr nicht einfach kritiklos übernehmen sollt. Ihr sollt nicht das alles glauben, was ich sage. Ihr sollt es durchdenken und dann zu euren eigenen Schlüssen kommen. Nochmal, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Mainstream-Medien verlinken und auch deren Dinge in Sichtweise eben halt darstellen. Das ist das Entscheidende. Wir bauen auf intelligente Menschen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Das ist unsere Zielgruppe. Der Rest ist nicht dabei, gehört nicht dazu.
Ein sehr schönes Zitat, Herr Popp. Wir bauen auf intelligente, wie war das?
Habe ich schon wieder vergessen.
Ja, ich auch. Aber ihr habt es ja gehört, was er gemeint hat. Weil hier kommen so viele Nachrichten zwischendurch reingeflattert. Es gibt eine Nachricht, die spannend ist. Tichys Einblick hat sie veröffentlicht im Mainstream, auch bei Tagesschau. Faktenfeinder habe ich darüber nichts gefunden. Es geht um Korrektiv, es geht um deren Berichterstattung über Potsdam. Ihr wisst schon, über die bösen Rechten, die alle ausländischen Menschen aus dem Land deportieren wollten. Jedenfalls ist das behauptet worden und bei Korrektiv, was aber als Wording dort nie gefallen ist. Und jetzt gibt es ein Gerichtsurteil. Die Behauptungen der teilweise sogar ja staatlich finanzierten Plattform Korrektiv.
Das ist ein Skandal.
Über die angeblich bei einem Treffen in Potsdam im November 2023 geschmiedeten Deportationspläne sind abermals vor Gericht demontiert worden. Ein Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg verbietet dem NDR und der Tagesschau, die Darstellung zu wiederholen. Bei dem Treffen im Landhaus Adlon am 25. November 2023 sei die Ausweisung deutscher Staatsbürger von den Teilnehmern diskutiert worden. Die Hauptnachrichtensendung der ARD hatte Anfang 2024 diese Formulierung direkt von Korrektiv übernommen. Dagegen klagte der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der war Teilnehmer des Treffens und der hat jetzt Recht bekommen. Und schon in einem vorangegangenen Verfahren vor dem Landgericht Hamburg hatte Korrektiv eingeräumt, über keine Belege für seine damals verbreiteten Behauptungen zu verfügen.
Also Korrektiv ist ja nun wirklich auch ein ziemlich klares Unternehmen und man merkt, wie weit das Niveau der Öffentlich-Rechtlichen gesunken ist, erbärmlich abgesunken, dass man auf solche zwielichtige Aktivistengruppen wie Korrektiv zurückgreifen muss. Das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich. Da gab es zum Beispiel, wie damals im Rahmen der Syrienkriege, die sogenannte Gemeinschaft zum Schutz der Menschenrechte in London oder so hieß das. Das war so eine mexikanische Würfelbude im Hinterhof eines Imbisses. Das sind die Quellen, mit denen mittlerweile ARD arbeitet. Es ist eine unfassbare Geschichte. Wer sich mit Korrektiv beschäftigt, auch mit seinem Vorstand von Korrektiv, ich habe seinen Namen jetzt nicht genau im Kopf, weißt du den Vorstand noch von Korrektiv, wie der noch heißt? Ich habe es vergessen, jetzt habe ich nicht den Namen. Ist egal. Der ja nun auch schon staatsanwaltschaftliche Kontakte hatte durch seine...
David Schraven.
Schraven, genau. David Schraven, weil er sehr sportlich mit Geldern umgegangen ist, die offenbar gemeinnützig waren, die für private Kredite, für irgendwelche Cafés und so weiter. Also es handelt sich ja hier auch so um eine Art Schmuddelgruppe von Aktivisten. Das ist letztendlich dann die Quelle von ARD.
Nicht nur das. Diese Berichterstattung, bitte erinnert euch, so lange ist es ja noch nicht her, hat dazu geführt, dass Millionen Menschen auf die Straßen gehievt wurden, die dann gegen rechts demonstriert haben, gegen die bösen Rechten. Alles war auf eine Falschbehauptung gebaut. Das darf man bitte nicht vergessen. Es wurde mit diesem Korrektivartikel oder dieser Veröffentlichung Politik betrieben, und zwar eine Spaltungspolitik. Und dem Ganzen wurde ja auch noch die Krone aufgesetzt, dass Korrektiv einen großen Preis bekommen hat. Ja. Und zwar vom Netzwerk Recherche. Über Netzwerk Recherche haben wir ja auch schon so oft berichtet. Das sind ja ganz viele NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, wer da alles drin ist mit Vorständen und so weiter. Es ist die Mainstream-Kloake. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und die zeichnen Korrektiv aus. Das wird natürlich wieder ganz groß verbreitet. Und zwar war das am 20. Juli, ist nicht mal eine Woche her. Und ich lese euch mal vor, was Korrektiv dazu veröffentlicht hat, die gerade abgeschmiert sind vorm Gericht mit ihren Behauptungen. Für die Geheimplanrecherche wurde Korrektiv mit dem Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen ausgezeichnet. Es ist echt wie in der DDR hier damals. Die Arbeit von Korrektiv steht exemplarisch für den Wert und die Notwendigkeit von investigativem Journalismus, begründete das Netzwerk Recherche die Entscheidung. Die Laudatorin Özge İnan bezeichnete den Text als unschätzbar wertvoll und richtete einen Appell an die Anwesenden. Diese Recherche wäre nicht möglich gewesen ohne die 10 Jahre, die Korrektiv vorher gearbeitet und sich aufgebaut hat, wurde dann bei der Preisverleihung geäußert. Und man spricht also weiterhin davon, dass unser Team im Januar ein Treffen von Rechtsextremisten aufgedeckt hat, von AfD-Politikern und Unternehmern in einer Villa in der Nähe von Potsdam mit dem Ziel, die Vertreibung von Menschen aus Deutschland. Andreas, Entschuldigung, Sie sagen dann auch noch, nach der Veröffentlichung folgten wochenlange Demonstrationen in ganz Deutschland. Und in der Laudatio heißt es, selten hat eine einzelne Recherche einen solchen Impact gehabt und uns allen gezeigt, wie wichtig diese Art von Journalismus für unseren demokratischen Diskurs ist. Das sind die Worte vom Vorsitzenden des Netzwerk Recherche, Daniel Drepper.
Naja, aber das ist genauso wie diese Sektenhauszeitung, die wir jetzt hier haben. Wenn wir wissen, dass im öffentlichen Rundfunk 84% die rot-grüne Ideologie, sprich die Sekten, wählen. Und wir haben hier im Prinzip eine Sektenvereinigung mit ihren Gurus, die dort auf den Bühnen stehen und sich gegenseitig jetzt applaudieren und hochpushen. Dann können die sich gegeneinander natürlich auch die Preise zuschieben. Es ist tatsächlich wie in der DDR. Wenn wir sehen, dass selbst als die Menschen schon auf der Straße waren und haben geschrien, wir sind das Volk, dann Herr Mielke, ich denke noch an seine Situation, wie er damals in der Volkskammer stand und hat gesagt, ich hab euch doch alle lieb. Und die haben alle gelacht, die ganzen Abgeordneten, weil das Ding plötzlich zusammengebrochen ist. Genau so kommt mir diese Phase vor. Wie eine finale Phase einer sektenartigen Ideologie, wie damals in der DDR, die jetzt gerade im Prinzip von der Wirklichkeit überholt wird. Man schottet sich ab, man ist dann unter sich, macht dann einen solchen Preis, wie diesen komischen Leuchtturm für gute journalistische Arbeit, und man klopft sich gegenseitig auf die Schultern auf Kosten von Zwangsgebühren von Menschen, die unter dieser Sekte leiden müssen. Das ist der entscheidende Punkt. Das verstehen immer mehr.
Tja, ich hoffe es. Ja, Andreas, wir hätten noch viel. Vielleicht sollten wir noch einmal über die RKI-Protokolle sprechen, die veröffentlicht wurden, die komplett entschwärzten Protokolle. Wir hatten in der letzten Sendung darüber gesprochen. Die freie Journalistin Aya Velasquez, die hatte das veröffentlicht, zusammen mit Stefan Homburg. Inzwischen gibt es Vorwürfe, dass das ein Fake sei, dass das alles gar nicht stimmen würde und dass gewisse Passagen verändert worden seien. Also ich will mal jetzt hier ganz kurz, bevor wir da noch mal resümieren, in einen Zeitartikel reingeben. Die Zeit hat sich damit beschäftigt und schreibt: RKI-Protokolle, heftiger Druck von oben. Also die schreiben jetzt nicht über die Zweifel, ob diese komplett entschwärzten Protokolle echt oder nicht echt sind, sondern sie schreiben über diese Protokolle und sagen, ja, Velasquez hat die veröffentlicht und ist in eine Pressekonferenz gegangen und das Ganze wurde auf X-Live übertragen. Tausende Seiten Dokumente wurden mitgebracht und es geht um Sitzungsprotokolle. Und die Zeit, muss man wirklich sagen, die schreibt zwar kritisch über Aya Velasquez, die auch einen Film gemacht haben soll über den 29. August 2020, als bei einer Demonstration von, wie die Zeit schreibt, Rechtsextremen, Querdenkern und Reichsbürgern gegen die Corona-Maßnahmen etwa 400 Menschen den Reichstag stürmten. Laut Velasquez heißt es hier, sollen Verfassungsschutz, Berliner Behörden und Medien den Angriff auf die Demokratie inszeniert haben. Das sei natürlich eine klassische Verschwörungstheorie, aber man wendet sich dann doch den Protokollen zu. Und das Resümee der Zeit ist, der Inhalt taugt zwar nichts als Skandal, aber vereinzelt wird ein Spannungsverhältnis deutlich zwischen einer wissenschaftlich arbeitenden Behörde und den politischen Entscheidungsträgern. Und schon aus früheren Stellen ließe sich herauslesen, dass sich Mitarbeiter beim RKI der Problematik bewusst waren und öffentlich um Unabhängigkeit von politischen Entscheidungsträgern rangen. Also auch hier wird aufgeführt, dass das Gesundheitsministerium denen über den Mund gegangen ist und mehr oder weniger Befehle erteilt hat.
Also ich bleibe dabei, dass es kontrolliert werden muss, überprüft und recherchiert und ein Verfahren eingeleitet werden muss. Nicht, welche Fehler gemacht wurden. Es wird sehr gern gesagt nach dem Motto, ja, wir haben alle Fehler gemacht. Das ist jetzt diese RKI-Protokolle. Jetzt könnte eventuell noch Chaos reinbringen, indem einer sagt, da ist was gefälscht, weggenommen oder dazugesetzt worden. Unterm Strich gesehen versucht man damit aus meiner Sicht Verwirrung zu schaffen. Aber es steht für mich der Vorsatz im Raum, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Fehler kann man nämlich machen, aber im besten Wissen und Gewissen ist etwas anderes, als wenn ich vorsätzlich einen Schaden herbeiführe. Wir können nicht beispielsweise jemanden wissen, der nachweislich eine Bank überfallen hat, hat 5 Leute umgemäht und ermordet und hat damit einen Riesengeld abkassiert, ein paar Millionen, und ist raus. Und wir wissen das und wir sagen jetzt im Nachhinein, ja, also wichtig ist, dass wir in Zukunft vermeiden, dass sich diese Dinge wiederholen. Und wir sollten jetzt natürlich im Rahmen einer Aufarbeitung mal darüber reden, was waren denn die Ursachen für diese Fehler, die da gemacht wurden. Nein, es war ein geplanter Raubmord beispielsweise. Der muss geahndet werden. Nun ist jetzt diese Geschichte natürlich bei Corona kein geplanter Mord gewesen. Aber der Verdacht liegt eindeutig auf der Hand, wenn man diese RKI-Protokolle und nicht nur die, es gibt ja viele dieser ganzen Dinge, die wir heute wissen, dass wir hier offenbar mit einem Vorsatz zu tun haben könnten. Und aus meiner Sicht, ich bin anders als Frau Faeser, die sagt, es gilt im Zweifel immer gegen den Angeklagten, bin ich der Meinung, im Zweifel für den Angeklagten, aber ein formaljuristischer Prozess muss erfolgen. Da geht es nicht um Rache, nicht ich will die Leute im Gefängnis sehen, sondern es geht darum, die Rechtsstaatlichkeit bei den Menschen ganz klar wieder in Gang zu setzen, damit die Menschen überhaupt an ihr Staatssystem, an ihr Gefüge überhaupt glauben. Sonst werden irgendwann alle weg sein und keiner zahlt mehr Steuern.
Also auch die Zeit schreibt übrigens über die Pandemie der Ungeimpften und stellt eben tatsächlich auch in Frage, ob das Gesundheitsministerium da richtig gehandelt hat. Sie sind eigentlich ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Und es wird auch zum Schluss berichtet, für die Zukunft will sich zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Lauterbach noch mehr Rechte sichern. Die Pläne von Lauterbach sind folgende. Er will dem RKI künftig Aufgaben, Ressourcen und Personal entziehen und in ein neues Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung eingliedern in der Medizin. Er möchte anscheinend, da wird ein RKI-Insider bei der Zeit zitiert, Lauterbach möchte anscheinend weniger wissenschaftlichen Einfluss und das RKI ganz gezielt schwächen, um einfach selber einen größeren Entscheidungsfreiraum zu haben.
Das ist die Flucht nach vorne, ganz klar eine Flucht nach vorne und Schutzbehauptungen, die gesetzt werden. Im Prinzip in Zukunft wollen wir das alles nicht mehr so haben. Nochmal, die kriminelle Komponente liegt im Raum und die gehört vor ein Gericht. Und alle verantwortlichen Politiker und Wissenschaftler gehören vor dasselbe, nämlich vor dieses Gericht.
Die Aya Velasquez hat sich inzwischen jetzt selber gemeldet. Wir stellen das auch heute ein. Rabbit Research hat das veröffentlicht. Und zwar heißt es in dem Artikel, zurzeit wird vereinzelt die Authentizität des RKI-Leaks angezweifelt. Das RKI selbst, sämtliche Mainstream-Medien, Karl Lauterbach, Jens Spahn und Co. hingegen dementierten die Authentizität des Leaks von Anfang an nicht. Warum das RKI von Anfang an ganz genau wusste, dass es der echte Datensatz ist, sowie die geringfügig unterschiedlichen Versionen der Protokolle, werde ich im Folgenden erklären. Ich habe mir das vorhin mal kurz durchgelesen. Das wäre jetzt zu viel. Sie erklärt es wirklich sehr glaubwürdig. Es hat einfach was damit zu tun, dass verschiedene Versionen, wenn man sie alle hochgeladen hätte, zu verwirrend gewirkt hätten, aber ihr könnt euch das selber durchlesen. Wenn ihr RKI eingebt, RKI unter der Lupe, dann findet ihr das sofort. Andreas, was ich hier bei diesem Zeitartikel sehe, die sind gar nicht so unkritisch mit RKI und Gesundheitsministerium. Ein bisschen spät, das ist das eine, aber was mir vor allem auffällt, das ist in fast allen Mainstream-Berichterstattungen, die sich dem Thema jetzt zuwenden, es sind immer noch zu wenig, worüber gar nicht gesprochen wird, sind die sogenannten Kollateralschäden. Ja. Nämlich, was wirklich dadurch passiert ist, bei Kindern, Erwachsenen, bei alten Menschen, ganze Generationen, nachfolgende Generationen wurden psychisch gestört. Hier geht es nur um einen sachlichen Vorgang, RKI, Gesundheitsministerium, was hier untersucht wird. Aber über die Folgen, über das Ergebnis jetzt, das noch längst nicht komplett auf dem Tisch liegt, redet immer noch kein Mensch.
Die Tausenden von Toten, die alleine nach der Impfung ganz klar statistisch zu beklagen sind. Diese extremen Steigerungen, die gehören auf die Prüfung, ganz klar. Die Unternehmen, die pleite gegangen sind, die Billionenschäden, das sind keine Milliarden, das sind Billionenschäden, die die deutsche Wirtschaft und damit auch Europa letztendlich jetzt zu erfahren hat. Die massiven psychischen, dramatischen Schäden, viele Selbstmorde, psychische Erkrankungen, viele alte Menschen, die man elendig hat verrecken lassen, das sind keine Petitessen. Es geht hier um ein grausames Verbrechen, was im Raum steht. Und wenn man das gemacht hat, wieder besseren Wissens, und das geht aus den RKI-Akten und anderen Dingen hervor, ist ein Prozess dringend nötig. Sonst haben die Staaten komplett versagt und müssen jedes Vertrauen letztendlich verlieren. Und das ist der Stoff, wodurch irgendwann Revolutionen entstehen.
Ich danke dir. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde, sehr weise klingend auch. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Wir sind am Ende. Wir sind heute ziemlich lang geworden und haben ein Drittel dessen geschafft, was wir vorhatten. Das liegt natürlich unter anderem an meinem langen Vorlesen hier. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, bleibt stabil. Es gibt ein Abendgebet. Und bei dir gibt's jetzt, Andreas,
einen Kaffee und in diesem Sinne alles Liebe für euch. Ciao, ciao.